Ja, es freut mich sehr, heute wieder bei euch sein zu dürfen. Und heute ist ja ein wunderbarer Tag. Und ja, unser Herr ist einfach treu. Das sehen wir immer, wenn wir am Morgen aufstehen. Seine Gnade ist da. Und dieses Lied, das war jetzt nicht allzu bekannt. Ich kannte es auch nicht. Aber sehr passend ist dieser Vers. Gott erfüllt, was er verspricht. Das ist meine Zuversicht. Und das passt eigentlich auch sehr gut zum heutigen Morgen. Ja, nun wollen wir einsteigen. Bevor wir das tun, bete ich nochmals ganz kurz mit uns. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir nun danken. Du bist der Gott, der hat mit seinem Wort, wir haben es mit der Bibel, Herr, in den Händen, uns den ganzen Heilsratschluss aufgezeigt, den du gefasst hast, mit allen Gründen in deinem Sohn. Und wie mutmachend ist es zu wissen, du erfüllst, was du versprichst, Herr. Eine andere Zuversicht haben wir gar nicht. Es ist die einzige, Herr, dass du das alles erfüllen willst. Und deshalb auch passend die Worte von Erich, Herr, was er auch gelesen hat. So wie dein Sohn in den Himmel aufgefahren ist, so wird er auch zurückkommen, Herr. Und das ist unser Trost. Da geht unser Blick hin, mit allem, was wir durchleben, Herr. Du bist unser Ziel, die Gegenwart bei dir. Und auf das dürfen wir uns freuen. Ich will dir nun danken, Herr, dass wir in dein Wort blicken dürfen. Gib du Gnade, dass wir verstehen. Mache dich groß, gib uns neuen Mut zu deiner Ehre. Amen. Ja, heute geht es uns um Daniel Kapitel 11. So grob gesagt die ersten 20 Verse. Und ich will Mut machen, wer die Bibel dabei hat, Daniel Kapitel 11 aufzuschlagen. Das ist eine große Hilfe, in der Bibel mitzugehen. Ja, in Daniel 11, da finden wir einerseits erfüllte Prophetie. Wir finden in Daniel 11 aber auch unerfüllte Prophetie und wir finden die Mischform beider. Und wenn wir dieses Kapitel lesen, merken wir, auch dieses Kapitel ist voll mit Krieg, ist voll mit Umstürzen, ist voll mit Veränderungen, Intrigen, mit Boshaftigkeiten, mit Stolz, mit Durcheinander, mit Mord und Totschlag und mit falschen Bündnissen. Daniel in seinem ganzen Buch beschreibt uns ja vorrangig die Geschichte Gottes mit den Nationen, aber auch im Zusammenhang mit Israel. Und nun, ja, wie so oft und wiederholend haben wir das bei Daniel genannt. Dieses Menschentreiben. Da wollen wir mal lesen, Prediger 1, die Verse 9 bis 10. Prediger 1, 9 bis 10, und das trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf. Da heißt es, was einst gewesen ist, zum Beispiel die Geschichte, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Passt herrlich auch zur biblischen Prophetie. Und dann heißt es, und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann man von irgendetwas sagen, siehe, das ist neu? Längst schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind. Ja, meine Lieben, wird sich das Verhalten, wird sich die Gesinnung der Menschen ohne Gott verändern? Nein. Ein Gesichtspunkt in Salomos Ernüchterung hier im Buch Prediger ist seine Feststellung, unter der Sonne gibt es nichts Neues. Und das zeigt eindrücklich die Geschichte der Menschen. Auch Geschichte wiederholt sich ständig und eben auch hier in Daniel 11. Und deshalb benennen wir das Thema heute Morgen bis zur bestimmten Zeit. Bis zur bestimmten Zeit, Teil 1. Wir bestaunen in diesem Kapitel, dass die Geschichte eben nicht einfach nur ein Chaos und ein Durcheinander ist, sondern dass Geschichte immer zielgerichtet ist. Immer zielgerichtet. Alles, was geschieht, alles, was geschieht, zielt auf diese bestimmte Zeit. Und deshalb kommt dreimal diese Wortformulierung auch vor in diesem Kapitel, in Daniel 11, 27, in Vers 29 und Vers 35. Also Daniel 11, 27, 29 und Vers 35. Und da merken wir ja, in dieser bestimmten Zeit, dort gipfelt alles. Und mit diesem Hintergedanken wollen wir nun auch dieses Kapitel studieren. Es ist eben nicht, wie es scheint, einfach irgendwie ein planloser Ablauf von Geschichte, ein Hin und Her und ein Durcheinander. Nein, bis zur bestimmten Zeit und dann wendet sich das Blatt komplett. Dann, wenn Christus eingreift, dann ändert sich alles. Und von diesem geschichtlichen Weg bis zu diesem Zeitpunkt berichten uns auch diese ersten 20 Verse, um die es heute Morgen gehen soll. Und das in ganz verblüffender Art und Weise. Wir finden erfüllte Prophetie, meine Lieben, das versetzt uns ins Staunen. Wir können mit Arno Gebelein einstimmen, der dazu schreibt: Vor unseren Augen steht hier vorausgeschriebene Geschichte. Ja, wo gibt es das? Vorausgeschriebene Geschichte. Das gibt es nur bei unserem Gott. Und da hat er geschrieben: Einmal mehr werden wir Augenzeugen beim Lesen der Bibel, wie das Vorausgeschriebene sich haargenau erfüllt. Ganz exakt decken sich nämlich historische Ereignisse und der Bibeltext, und genau um das soll es heute Morgen gehen. Und wir wollen vier Beispiele uns anschauen, somit sind das auch vier Punkte. Also vier Beispiele erfüllter Prophetie aus den Versen 1 bis 20. Erstes Beispiel, erster Punkt: Gott hält Maß. Gott hält Maß. Wir lesen mal die Verse 1 und 2. Auch ich stand im ersten Jahr Darius des Meders bei, um ihn zu stärken und ihm zu helfen. Und nun will ich dir die Wahrheit verkünden. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen, und der vierte wird größeren Reichtum erwerben als alle anderen. Und wenn er sich in seinem Reichtum stark fühlt, wird er alles gegen das griechische Reich aufbieten. Nun, zunächst einmal sehen wir hier, wie eng Kapitel 10 bis 12 zusammenhängen, weil der hier in Vers 1 spricht, der auch ich stand ihm im ersten Jahr und so weiter, das ist der sprechende Engel aus Kapitel 10. Das geht also nahtlos, geht das über. Wir haben in Kapitel 10 gesehen, wie die finsteren Mächte an den Bewegungen auf dieser Welt Einfluss haben, wie sie maßgebend sind da mit diesen Kämpfen der Engelwesen und wie das Einfluss hat auf die Welt. Und jetzt spricht dieser Engel, wie gelesen, vier persische Könige und dem Angriff auf Griechenland. Also noch drei Könige, dann der vierte, dieser Große, das haben wir gelesen. Und das war in der Geschichte genauso war das. Auf den Darius, da folgten drei weitere Herrscher. Und allein schon, dass das genau stimmt, ist ein Wunder Gottes. Da waren zum Beispiel, ich meine, diese Namen brauchen wir nicht kennen, Kambyses der Zweite, der hat Ägypten erobert, dann kam ein Pseudos-Merdis, schließlich Darius der Erste, der Organisator des Persischen Reiches. Und dann kam der Vierte, und das war Xerxes. Xerxes, wir kennen ihn vielleicht eher als Ahasveros, das ist der aus dem Buch Esther. Er war bekannt für seinen Reichtum. Er war bekannt für seine Armee. Er war bekannt für seine aufwendigen Feldzüge. Und historische Quellen berichten tatsächlich, wie wir es lasen, von einer gigantischen griechischen Invasion oder beziehungsweise einer Invasion Griechenlands. Sagt dir der Name Hellespontbrücke etwas? Den Marsch durch die Hellespontbrücke. Das war, als Xerxes mit seinem gewaltigen Heer nach Griechenland gezogen war, und da hat er zwei Brücken aus lauter Schiffen über den Hellespont, das ist die Meerenge zwischen Europa und Asien, hat er da bauen lassen durch seine Armee nach Europa. Und das zeigt die Größe seines Heeres. Das zeigt die Größe seiner Macht. Und wir haben gelesen, er wird alles gegen Griechenland aufbieten. Wir haben gesehen, der Vierte wird größeren Reichtum erwerben als alle anderen. Und wenn er sich in seinem Reichtum stark fühlt, wird er alles gegen das griechische Reich aufbieten. Hellespontbrücke, aus lauter Schiff. Es waren unzählige Soldaten, da waren riesige Schatztransporte, genauso wie es Daniel in Vers 2 sagt. Aber der Feldzug gegen Griechenland ist gescheitert. Und zwar an deren taktischen Meisterleistung. Ein Adrian Rogers sagte, Gott kann den Lauf der Geschichte so lenken, dass selbst die größten Mächte nicht aus der göttlichen Ordnung fallen. Gott hält Maß. Auch bei seinen genannten Zahlen, hier bei Daniel, zuerst 3, eben dann 4, der Vierte, der Große. Wir haben gesehen, Gott ist punktgenau. Punktgenau. Gott hält Maß in seinen Verheißungen. Er verspricht nichts, was er nicht hält. Er nennt hier Zahlen. Gott legt sich fest. Nicht einfach irgendwelches Expertengedöns mit ungefähren Angaben, die nicht eingehalten werden, sondern er nennt Fakten, er nennt Zahlen, mathematisch genau geht das in Erfüllung. Auch wenn bei uns, zum Beispiel bei den uns angehenden Verheißungen, ja, da finden wir keine Zahlen, aber Gott hält sich penibel genau an das, was er dir und mir versprochen hat. Du kannst dein Leben, du kannst deine Familie auf das gründen, was er sagt. Während die Weltreiche kommen und gehen und die Mächtigen dieser Welt ihre Pläne schmieden, da darfst du dich an die Zusagen Gottes klammern. Und die stehen bereits fest. Also verlassen wir uns nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was wir nicht sehen, was Gott eben bereits geschrieben hat. Gott ist mathematisch genau. Es wird alles sich so erfüllen, wie wir es in der Bibel lesen. Zweites Beispiel, zweiter Punkt. Gott wirkt präzise. In den Versen 3-4. Es wird aber ein tapferer König auftreten und eine große Herrschaft gründen und tun, was ihm gefällt. Aber wie sein Reich aufgekommen ist, so wird es auch zerbrechen und nach den 4 Himmelsrichtungen zerteilt werden, aber nicht unter seinen Nachkommen und nicht mit gleicher Macht, wie er sie ausgeübt hat, denn sein Reich wird ausgerissen und anderen zuteil als jenen. Und das hier, was wir hier lesen, ist an und für sich auch dahingehend faszinierend. Auch hier sehen wir die Präzision Gottes. Präzision entgegen aller menschlichen Logik. Es geht hier nach dem Persischen Reich, da kam das Griechische Reich. Hier geht es um Griechenland mit Alexander dem Großen. Es geht hier um seine Macht, es geht um seinen Zerfall. Alexander der Große, das war der mächtige König Griechenlands, der hat alle Erwartungen übertroffen. Und wir merken, dass das auch Parallelen sind zu Daniel 8, was wir hier jetzt sehen. Und das ist die Zeit der eben der Meder und Perser, der Griechen, Widder und Ziegenbock. Daniel 8. Alexander der Große, das war ein ganz mächtiger Mann, der hat innert wenigen Jahren das gewaltige persische Reich erobert. Er war unaufhaltsam, die Weltgeschichte hat er verändert, er nahm sich die Länder, wie er das sich gerade gewünscht hat. Aber kaum war sein Reich etabliert, ist er jung gestorben, sein Imperium ist sofort zerbrochen. Daniel schrieb, so wie sein Reich aufkam, es ging sehr schnell, so wird es zerbrechen. Genauso schnell ist es zerbrochen. Und wir haben gelesen, in 4 Teile. Und das hat sich erfüllt. Es ist in 4 Teile zerbrochen. Wir haben gesehen, nach den 4 Himmelsrichtungen hat sich genau erfüllt. So genau, dass es dann im Fortlauf um Himmelsrichtungen geht. Der König des Nordens, der König des Südens, hauptsächlich 2, die dann hier genannt werden. Also das heißt, wir sehen, 4 seiner Generäle haben dieses Reich unter sich aufgeteilt, aber keiner konnte diese Macht Alexanders wiederherstellen. Hat sich genau erfüllt. Daniel schreibt nicht mit gleicher Macht. Normalerweise geht ein Königreich innerhalb der Dynastie zum nächsten der Familie, zum nächsten Verwandten. Gott prophezeite, so wird es nicht geschehen, sondern es werden anderen, werde es zuteil werden. Hat sich genau ereignet. Es waren nicht seine Söhne, sondern irgendwelche Generäle, die das Reich bekommen haben. Und damit sehen wir Gottes Präzision, weil das ist menschlich nicht normal. Menschlich nicht normal. Aber es erfüllte sich haargenauso, vorausgesagt durch den Höchsten. Nochmals, 4 Himmelsrichtungen. Normalerweise geht das in die Hand einer einzigen Person. Jetzt ging es in die Hand von 4 Personen. Auch hier gegen jede menschliche Logik, aber Gott erfüllt genau, wie er es gesagt hat. So war das dann in der Geschichte. Und auch hier, was eben eigentlich nicht normal ist, erfüllt sich. Gott wirkt präzise, selbst dann, wenn seine Voraussagen gegen jede Normalität sind. Jungfrauengeburt und vieles, vieles mehr. Nun, was lehrt dich und mich das persönlich? Das lehrt uns doch Vertrauen, auch wenn etwas uns unlogisch erscheint, nicht wahr? So wie Gottes Vorhersagen über Alexander den Großen und überhaupt eben dieses Geschehen gegen diese menschliche Logik eigentlich verlief, so wird Gott auch in unserem Leben manchmal auf eine Weise, die können wir nicht verstehen. Missionare, die berichten, sie sind ausgereist und haben sich da jahrelang darauf vorbereitet. Und dann kommen sie in das Land und dann ertragen sie irgendwie ein Ungeziefer vor Ort nicht, müssen mit allergischen Symptomen, jetzt als Beispiel, wieder zurückreisen. Ja, das versteht doch keiner. Gegen jede menschliche Logik. Situationen, die aus unserer Sicht unmöglich scheinen, Auch diese liegen in Gottes präziser Hand. Wir können darauf vertrauen, dass sein Plan immer genau richtig ist. Auch wenn wir das nicht verstehen. Und was lernen wir noch für uns? Wir lernen auch, Gottes Wirken ist nicht abhängig von menschlicher Macht. Alexander war unaufhaltsam. Seine Macht war grenzenlos. Aber dennoch vollzog sich Gottes Plan trotz menschlicher Größe und Stärke. Das heißt, kein einflussreicher Mensch kann sich Gottes Plänen in den Weg stellen. Auch in unserem Alltag dürfen wir wissen, kein Problem, keine Autorität, nichts kann, auch kein Umstand kann Gottes souveräne Ordnung verhindern. Ist ausgeschlossen. Sein Eingreifen ist oft unsichtbar, aber wirksam. Und du hast vielleicht einen Wunsch, über den hast du vielleicht noch nie gesprochen. Vielleicht eine bestimmte Arbeitsstelle oder irgendwie etwas in der Familie oder so. Das, was Gott mit dir vorhat, das wird auch so eintreffen. Aber wir müssen uns ihm und seinem Walten hingeben. Was lernen wir noch für uns? Wir lernen auch Geduld im Warten auf Gottes Timing. Das ist etwas ganz Wichtiges in unserem Leben. Einfach mal warten zu können. Aber wie oft fällt uns das schwer? Lieber schon mal wursteln mit dem Telefonhörer. Lieber schon etwas in die Wege leiten. Wie schwer fällt es uns, einfach mal zu warten auf Gottes Timing? Gottes Voraussagen und dann sein Wirken, eben wir haben gesagt, das geschieht höchst präzise. Nicht unbedingt nach unserem Zeitplan, aber zum richtigen Zeitpunkt. Als Alexander früh starb und sein Reich zerfiel, geschah alles nach Gottes Ratschluss. Er hat das ja schon im Voraus eben schreiben lassen, haben wir gesagt. Und für uns bedeutet das eben Geduld. Ich meine, dass der Alexander mit, glaube 36 ist er gestorben, also wirklich jung, das hätte ja keiner erwartet. Das hat Gott schon längst alles gewusst, alles geplant. Der starb jung. Gottes Timing, Geduld, Vertrauen, Gelassenheit in schwierigen und ausweglosen Situationen, das dürfen wir haben. Prüfen wir doch, wo du, wo ich gerade versucht bin, selber alles zu kontrollieren, Dinge künstlich aus uns heraus herbeizuführen. Dort, wo wir die Macht über Dinge haben, Macht, die uns Gott zugesteht. Wir dürfen uns ermutigen, unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Und das heißt auch zu beten und dann, wichtig, nichts mehr weiter zu unternehmen. Gott überlassen. Mir kam da die bekannte Geschichte von Georg Müller in den Sinn in diesem Zusammenhang. Der ist ja sicherlich vielen bekannt. Ich will das nochmals kurz zusammentragen, weil auch da Gottes Präzision einfach so gewaltig zum Ausdruck kommt. Müller lebte im 19. Jahrhundert und er hat ja 10.000 Waisenkinder betreut, versorgt. Und das hat er gemacht, ohne ein einziges Mal um Geld zu bitten. Da haben wir es, oder? Beten und loslassen, nichts mehr weiter zu tun. Er hat sich allein auf Gottes Fügen verlassen. Eines Morgens saßen 300 Kinder an einem gedeckten Tisch im Waisenhaus. Es gab aber kein Brot, es gab keine Milch und meine Lieben, wirklich nichts zu essen. Müller hat gebetet, Herr, wir danken dir für das, was du uns gleich geben wirst. Und kaum hatte er das Amen gesprochen, hat es an der Türe geklopft. Es war der Bäcker. Und dieser sagte, Herr Müller, ich konnte heute Nacht nicht schlafen, ich hatte das Gefühl, dass Sie Brot brauchen. Ich bin um 2 Uhr aufgestanden, habe 3 Chargen Brot für sie gebacken. Kurz darauf klopfte es erneut. Der Milchmann. Sein Wagen war direkt vor dem Waisenhaus zusammengebrochen. Er sagte, die Achse ist gebrochen. Bevor die Milch verdirbt, möchte ich sie lieber ihren Kindern schenken. Sehen wir die Präzision Gottes? Gott lässt einen Bäcker nicht schlafen. Passt ja auch herrlich. Ehe sie rufen, will ich antworten. Dann diese Wagenachse, die zerbricht genau vor dem Waisenhaus. Daniel 11, es lehrt uns, Gott rechnet nicht nur in Jahrzehnten des Chaos, er rechnet genauso in Minuten der Erfüllung. Rechnen wir damit in unserem Leben? Soll dir um ihr Mut machen? Rechnen wir damit? Gottes Plan ist nicht eine grobe Skizze irgendwie, sondern eben ein präzises Uhrwerk. Und das führt uns zum dritten Beispiel. Auch ein gewaltiges, etwas kürzer, dann der vierte Punkt. Drittens, Gott ist der wahre Friedensstifter. Wir blicken also in diese genannten Reiche nach Alexander dem Großen, 4 Himmelsrichtungen. Vielleicht habt ihr schon mal den Begriff Diadochenreiche gehört. Das waren dann die. Und eben, wir lesen hier von 2 Reichen dann ausführlich vom Norden und vom Süden in den Versen 5 und 6. Im Norden war das vor allem Syrien. Und im Süden war das dann vor allem Ägypten. Da lesen wir in den Versen 5 und 6, und der König des Südens wird erstarken, aber von seinen Fürsten wird einer noch stärker werden als er und eine Herrschaft begründen. Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Und nach Jahren werden sie sich verbünden und die Tochter des Königs des Südens wird zu dem König des Nordens kommen, um einen Ausgleich zustande zu bringen. Aber sie wird die Macht nicht behalten und auch er wird nicht bestehen, noch seine Macht, sondern sie wird dahingegeben werden, sie und die sie kommen ließen und der sie gezeugt hat und der sie eine Zeit lang zur Frau genommen hatte. Auch das können wir in der Geschichte lesen, hat sich genau so erfüllt. Und zwar hat sich das erfüllt mit einer Friedensehe, die hat im Mord geendet. Die Tochter des ägyptischen Königs, die hat Berenike geheißen, hat den syrischen König geheiratet mit dem Zweck, Frieden zwischen Ägypten und Syrien herzustellen. Doch politische Intrigen, Machtspiele und die schnelle Abfolge von Herrschern hat dazu geführt, dass Berenike nach dem Tod ihres Vaters, da war sie schutzlos. Sie wurde zusammen mit ihrem Sohn ermordet. Der Versuch, Frieden zu erzwingen, das wird uns hier deutlich, der ist im Blut, hat er geendet. Wir haben gesehen, bei uns gelesen, letzten Endes dahingegeben. Und da merken wir doch schnell, wie unstabil, auf welch wackeligen Füßen menschlich erzeugter Frieden ist. Und wir sehen, wie selbst gute menschliche Pläne, ich meine, Frieden im Grunde ist ja was Gutes, aber ohne Gott sind sie unmöglich. Und so wissen wir auch, wie all die Friedensbestrebungen von Politikern im Heute, wie wir diese betrachten müssen. Das ist einfach ein wackeliges, unfertiges, ein schlechtes Konstrukt. Frieden und Sicherheit halten nur in seinen Plänen und vor allem auf ihm allein basierend. Das gilt für Staaten, aber das gilt auch für menschliche Beziehungen. Ja, Frieden zwischen Staaten, das hat oft auch in der Vergangenheit und auch heute dazu gedient, sich unabhängig zu machen von Gott. Und so war das im Alten Testament oft, auch wenn wir uns mit Israel beschäftigen. Aber wir merken, nein, das endet im totalen Durcheinander. Und nun für das letzte Beispiel machen wir einen Sprung zu Vers 20. Die Verse 7 bis 19 zeigen einfach ein Wechselspiel zwischen diesem Reich im Norden und diesem Reich im Süden. Ebenfalls geprägt von Intrigen, geprägt von Kriegen, von Machtwechseln, einfach dieses ständige Hin und Her. Wir haben gesagt, bis zur bestimmten Zeit geht das so weiter. Und nun der letzte und vierte Punkt, viertes Beispiel zu Vers 20. Gott wirkt unscheinbar. Es heißt in Vers 20, und an seiner Stelle wird einer auftreten, der einen Steuereintreiber durch die Herrlichkeit des Reiches ziehen lässt. Aber nach einigen Tagen wird er zerschmettert werden, und zwar weder durch Zorn noch durch Krieg. Es hat sich einst begeben, da wurde der Seleukos der Vierte, hieß der, wurde König. Das lesen wir mit dem Vers hier in Vers 20. Und an seiner Stelle wird einer auftreten. Das ist dieser Seleukos. Und dieser König, er hatte ein Problem, er hatte nämlich große Schulden. Er musste Geld nach Rom zahlen, konnte das aber nicht. Und jetzt musste der sich irgendetwas Gutes einfallen lassen. Um an Geld zu kommen, hat er, wie von Gott vorausgesagt, hier in Vers 20, einen seiner Beamten geschickt, einen Steuereintreiber. Und das erfüllte sich mit dem sogenannten Heliodor. Und was hat der gemacht, was haben wir gelesen? Durch die Herrlichkeit des Reiches ziehen? Ja, was ist damit gemeint? Herrlichkeit des Reiches, wenn wir das in der Bibel vergleichen, da steht oftmals auch das Wort Zierde. Das heißt, er sollte nach Israel gehen und er wollte dort den Tempelschatz stehlen. Aber Heliodor, er konnte den Schatz nicht nehmen. Laut Überlieferung, und das ist jetzt wichtig, das ist lediglich Überlieferung, wurde er durch ein Wunder aufgehalten. Vielleicht durch Engel oder ein helles Licht, das ihn erschreckt hat. Das sagt die Überlieferung. Kurz danach starb dieser Seleukos, der König, es heißt, aber nach einigen Tagen wird er zerschmettert werden, und zwar weder durch Zorn noch im Krieg. Meine Lieben, er ist an Intrigen und Gift gestorben. Hat sich genau erfüllt. Heliodors Auftrag ist auch völlig gescheitert. Meine Lieben, was uns hier doch so schnell in die Augen springt, ist, Gott schützt sein Volk manchmal still und unscheinbar. Sein Eingreifen ist nicht immer sichtbar, aber immer genau zur richtigen Zeit. Und hier werden wir Zeuge von einem Muster göttlichen Handelns, das in der Bibel mehrfach vorkommt. Gott greift ein, aber keiner bekommt es mit. Ganz ähnlich zum Beispiel war es beim Buch Esther. Genau zur richtigen Zeit wurde Esther König, damit sie das jüdische Volk retten konnte. Die Bibel sagt ja, wegen dem jetzigen Zeitpunkt bist du Königin geworden. Gott, der Name von Gott, kommt im Buch Esther kein einziges Mal vor. Da merken wir auch, Gottes Handeln im Verborgenen. Rogelier beschreibt zu Daniel 11, Gott handelt oft unscheinbar, aber genau zum richtigen Zeitpunkt. Was uns klein und unbedeutend erscheinen mag, kann der Schlüssel zu einem großen Plan sein. Was bedeutet das nun für uns? Auch hier sehen wir, Gottes Handeln bleibt uns, oder wenn Gottes Handeln uns verborgen bleibt, dann bedeutet das nicht, dass Gott untätig ist. Er wirkt oft still, aber zur rechten Zeit. Er ist da, damit dürfen wir rechnen. Das dürfen wir wissen. Und wir sehen auch, so wie der Tempelschatz geschützt wurde, dürfen auch wir einfach darauf vertrauen, dass Gott sein Volk bewahrt. In all den Bestrebungen. Wir dürfen darauf vertrauen. Auf Wegen, die wir nicht erwarten. Und wir haben gesehen, die Rettung dieses Tempelschatzes zeigt, Gott hat wirklich die Kontrolle. Selbst dann, wenn menschliche Pläne uns irgendwie bedrohlich erscheinen, auch wenn sie erfolgreich erscheinen, Gott hat die Kontrolle. Unser Vertrauen auf diesen unsichtbaren, doch souveränen Schutz ist absolut berechtigt. Und was in unserem Leben oft als Zufall erscheint, meine Lieben, das ist Gottes Fügen. Es ist sein Zufallen lassen, auch in deinem persönlichen Leben. Allmacht schließt Zufall völlig aus. Es gibt keine Willkür. Gott erfüllt die ganze Erde. Und Paulus sagt, er predigt es den Thessalonichern beziehungsweise er predigt es in Athen auf dem Areopag. Und er sagt, in ihm leben und weben wir. Auch die Ungläubigen. Alles bewegt sich innerhalb dessen, dass Gott alles erfüllt. Unser Herr kann gegen jeden Verstand die Herzen unserer Menschen im Umfeld umlenken. Plötzlich denken Personen anders. Plötzlich haben sie andere Anliegen. Das kann er auch bei dir in deinem Drumherum alles auf den Kopf stellen. Wir dürfen rechnen mit seinem Wirken. An dieser Stelle will ich auch nochmals eine andere Geschichte aufgreifen, auch von einer bekannten Größe, von Corrie ten Boom. Corrie ten Booms Leben, das war voller Vorbilder, es war voller eindrücklicher Begebenheiten, in denen wir dieses unscheinbare Wirken Gottes finden. Als gläubige Christin hat sie sich entschieden, gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer Schwester Betsy während dieser Nazi-Besetzung jüdischen Mitbürgern zu helfen, sie zu retten. Und sie haben dann in ihrem Haus ein geheimes Versteck gebaut für bis zu 6 Personen. Und nun eben Gottes unscheinbares Wirken. In ihrer Baracke, da herrschte eine massive Plage von Flöhen und von Läusen. Und obwohl das eine zusätzliche Qual war, hat sie darin einen Segen erkannt. Die SS-Wärter haben sich nämlich geweigert, wegen dieses Ungeziefers die Baracke zu betreten. Und so entstand ein geschützter Raum, in dem Corrie und Betsy heimlich aus der Bibel lesen, Gottesdienste für die Mitgefangenen abhalten konnten. Ist doch gewaltig. Gottes unscheinbares Wirken. Da gebraucht er Läuse und Ungeziefer, die wir ja mit bloßem Auge kaum sehen können. Gottes unscheinbares Wirken. Corrie schmuggelte eine kleine Flasche mit Vitaminpräparaten ins Lager. Obwohl sie täglich Tropfen an kranke Mitgefangene verteilte, schien die Flüssigkeit über Wochen hinweg nicht leer zu werden. Das ist entgegen aller Logik. Erst als eine andere Gefangene überraschend größere Mengen Vitamine organisierte, war die kleine Flasche am anderen Tag tatsächlich leer. Corrie sah darin eine moderne Entsprechung der biblischen Geschichte vom Öl der Witwe und erkannte darin Gottes unscheinbares Wirken, das Leben rettete, ohne dass jemand es unmittelbar bemerkt hat. Einfach unscheinbar. Gottes unscheinbares Wirken. Im Dezember 1944, da starb Betsy im Konzentrationslager. Kurz darauf wurde Corrie entlassen und später stellte sich heraus, dass ihre Entlassung auf einem Schreibfehler in der Verwaltung beruhte. Nur eine Woche nach ihrer Entlassung wurden viele Frauen in ähnlicher Situation getötet. Dieses scheinbar zufällige Ereignis dieses Schreibfehlers wurde für Corrie zu einem greifbaren Beispiel dafür, dass Gott uns auch durch unscheinbare Umstände bewahrt. Und ich bin überzeugt, dass das bei einem jeden von uns so ist. Wir merken nicht einmal, wo wir eigentlich einen Autounfall erlebt hätten, aber Gott hat einfach bewahrt. Gottes unscheinbares Wirken. Die größte Stärke bewies Corrie dann nach dem Krieg. Sie reiste um die Welt, um über Versöhnung zu sprechen. 1947 traf sie in München nach einem Vortrag einen ehemaligen Wärter aus Ravensbrück. Und dieser hat sie um Vergebung gebeten. Corrie beschrieb, wie sie in diesem Moment keinen Hass mehr empfand, sondern durch die Kraft ihres Glaubens fähig war, ihm die Hand zu reichen und von Herzen zu vergeben. Das ist vielleicht so das uneindrücklichste Wunder dieser, die wir jetzt aufgelistet haben. Aber wenn wir uns das genauer vorstellen, merken wir, eigentlich ist es das gewaltigste Wunder von allen. Wie schwer fällt einem hasserfüllten Menschen Vergebung? Sein unüberbrückbares Hindernis ohne die Hilfe Gottes. Gottes unscheinbares Wirken in dir und mir am inneren Menschen. Und so wird Gott auch in deinem und in meinem Leben. Vertrauen wir darauf, auch in Streit, in familiären Nöten. Und ich frage dich, gibst du dich dem auch hin? An dem scheitert das ja, wenn wir ja gar keinen Frieden wollen, zum Beispiel. Verschließen wir uns. Stolz, Rechthaberei. Eines habe ich mir für die Ehe mit Jenny immer wieder auf die Fahne geschrieben und ich will das auch weiterhin tun. Ich bemerke, dass wenn ich Ehepaare beobachte, die Streit haben, es ist immer dieses gegenseitige Zuschieben, ja aber er, ja aber sie. Aber meine Lieben, Jesus hat das größtmögliche Unrecht überhaupt auf sich genommen und sich unter das ganze Unrecht der Boshaftigkeit im Maximum, er hat sich darunter gestellt. Er wurde als Sünder, als Verbrecher mit Schwerverbrechern gekreuzigt. Wir haben nie eine Ausrede. Nie. Weil Jesus unser Vorbild ist und das alles gemacht hat. Wir müssen doch lernen, und ich sage das auch mir, Rechthaberei beiseite zu legen und den Weg Jesu zu gehen. Stolz hat keinen Platz. Es gibt nie einen Grund, warum wir dem anderen etwas vorhalten müssen, weil der Weg Jesu eben der gegenteilige war. Also wir bestaunen in Daniel 11, wie Gottes Wort sich bis in die kleinsten Nuancen erfüllt hat. Und das ist der Beweis, dass Gott auch so alles zu diesen bestimmten, zur bestimmten Zeit führen wird. Nun, zum Schluss, oder wir kommen so langsam zum Schluss. Jetzt wäre es doch mal interessant zu schauen, ja, was sagen eigentlich die Kritiker, wenn die das sehen, wie Gottes Wort sich erfüllt. Ich habe drei Kritiker mir angeschaut, die doch bekannt sind. Ein Porphyrios, das war kein Theologe, sondern ein Philosoph. Dann ein Religionshistoriker mit dem Namen Collins. Und nochmals einen, und alle drei sagen, dass das faszinierend detailliert hier beschrieben ist in Daniel 11, was sich tatsächlich ereignet hat. Aber beide sagen, ja gut, der Text von Daniel 11 wurde einfach im Nachhinein geschrieben. Und da wird das einfach ausgehebelt. Aber interessant ist, alle bekennen, dass es höchst faszinierend sei, wie präzise, dass das alles in der Geschichte auch war. Und damit man jetzt sich dem nicht stellen muss, dass Gottes Wort die Wahrheit ist, sagt man einfach, ja gut, das wurde einfach nachträglich geschrieben. Aber wir sehen, wie bemerkenswert detailliert das alles ist. Nun, jetzt stellt sich uns zum Schluss die Frage, ja, warum mutet Gott dir und mir diese komplexe biblische Prophetie zu? Daniel 11, wenn wir das lesen. Warum so komplizierte Namen? Seleukos und Ptolemäer und so. Warum das? Meine Lieben, das macht Gott, um dir und mir zu zeigen, nichts ist Zufall. In Daniel 11,20 haben wir gelesen, dass der Herrscher zerschmettert wird, aber weder durch Zorn noch im Krieg. Wir haben es angetönt. Meine Lieben, dieser Seleukos, er starb nicht durch Konfrontation an Gewalt, er starb nicht im Krieg, sondern an Gift, wie im Geheimen. Das ist der Inbegriff von Gottes Souveränität. Und wir stehen heute an der Schwelle zum zweiten Teil dieses Kapitels, wo es dann um den Gräuel der Verwüstung geht. Wo es dann um das Böse geht, das seinen Höhepunkt erreicht. Aber da müssen wir gut zuhören, weil das Böse darf seinen Höhepunkt nur erreichen, weil Gott ihm den Raum dazu gibt, bis zur bestimmten Zeit. Und das ist unser Trost, weil Gott alles hält, was er verspricht. Das ist unsere Zuversicht. Wenn die Politik versagt, meine Lieben, Gott hält Maß. Wenn dein Leben chaotisch scheint, Gott wirkt präzise. Wenn der Friede zerbricht, Christus ist der wahre Friedefürst. Und wenn du Gott nicht siehst, er wirkt unscheinbar im Hintergrund. Amen. Ich bete mit uns im Rückblick auf diese Predigt, dann singen wir das Schlusslied und beten dann auch noch um den Segen. Aber nun beten wir gemeinsam. Ja, Vater im Himmel, wir können nur staunen. Wir haben davon gesprochen, du bist der, der die ganze Erde erfüllt. Du bist der, der alles durchtränkt, der alles umgibt. Und wir staunen immer wieder über deine Augen, Herr. Wir kennen oft die Wortformulierung, ja, das ist der Mann fürs Grobe. Aber deine Augen sehen das kleine Detail. Alles minutiös. Du siehst die Minute, du siehst die Sekunde der Erfüllung, Herr. Da können wir nur staunen. Wie du im Hintergrund, im Unscheinbaren wirkst, wenn wir an Corrie ten Boom denken, wie du alles zur Verfügung hast, selbst Läuse hören auf deine Befehle, Herr. Und wir können auch nur einfach staunen, ja, wie sich Geschichte genauso abspielt, wie du es gesagt hast in deinem Wort. Da meinen die Menschen, sie seien die Schicksale herbeiführen, dabei sehen wir einfach, wie sich alles genauso und auch gegen menschliche Logik erfüllt. Da kommen Herrscher aus Nichtverwandtschaft und so weiter, Herr. Wir danken dir für dieses präzise Uhrwerk, dein Wort, und das uns auch Mut gibt, mit dir zu rechnen in unserem Alltag, mit dir voranzugehen, auf dich gestützt im Vertrauen. Und du wirkst eben nicht mystisch. Wir dürfen dein Handeln entdecken, einfach in den alltäglichen Situationen. Schule du uns durch deinen Geist. Mach uns sensibel in deinem Geist, dass wir einfach diese scheinbaren Zufälle, dass wir darin dich und dein Handeln entdecken. Bei jeder guten Ankunft, bei jeder Mahlzeit, die wir einnehmen, bei allem, was wir tun dürfen, auch unsere Hobbys, alles, Herr. Wir wollen dich loben und dich ehren und preisen. Und das soll uns Mut machen, auch für die neue Woche, in den Herausforderungen, in die wir gehen. Amen.